Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sendung Matt spricht mit. Heute wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Und mich freut es ganz besonders, heute Hofrat Ernst Geiger begrüßen zu dürfen. Danke fürs Kommen.
Sehr gerne.
Danke. Ja, Ernst Geiger ist wohl der bekannteste österreichische Kriminalist. Der startete seine Karriere bei der Polizei 1978, zuerst für die Stadt, also die Stadtpolizei tätig, dann für den Bund. Er war Leiter der Mordkommission, danach Leiter der Kriminaldirektion 1, das ist das Nachfolgebüro des Sicherheitsbüros, war dort für alle Formen der Schwerkriminalität und allgemeinen Kriminalität zuständig und zuletzt beim Bundeskriminalamt ebenfalls Schwerkriminalität, allerdings dort auch natürlich Schwergewicht organisierte Kriminalität. Ja, als Angehöriger des höheren Dienstes der Bundespolizeidirektion trägt er den Titel Hofrat, ich habe es schon erwähnt. Ja, und war seit Anfang der 80er Jahre eigentlich mit allen spektakulären Kriminalfällen in dieser Stadt vertraut, befasst. Jack Unterweger, Leiter der Sonderkommission, dann auch die Favoriten der Mädchenmorde. Dazu gibt es auch ein Buch, nämlich das Buch Heimweg, das Sie geschrieben haben. Und zuletzt hat Ernst Geiger den Krimi, Wien-Krimi, Goldraub geschrieben und auch veröffentlicht. Hier geht es um die Saliera, über die werden wir noch sprechen. Danke nochmals fürs Kommen und gleich zum Auftakt. Herr Hofrat, Sie schreiben Kriminalromane, lesen Sie auch Kriminalromane?
Nein, nicht mehr. In der frühen Jugend habe ich noch so Schundhefte gelesen, Alan Wiltons Kriminalberichte, die haben mich auch irgendwie animiert, zur Polizei zu gehen, aber dann später, seit dem Polizeidienst, lese ich eigentlich keine.
Also die Wirklichkeit war dann spannender als die Fiktion?
Die Wirklichkeit war spannender als die Fiktion und in der Freizeit habe ich dann andere Dinge gelesen.
Dann darf ich Sie auch noch fragen, welchen Kommissar Sie sich aussuchen würden unter den berühmten Kommissaren der Literatur, Migré, Sam Spade oder Wallander?
Ich kenne die eigentlich nicht, die kenne ich noch, aber die anderen kenne ich eigentlich nicht mehr und ich glaube, die moderne Kriminalpolizei arbeitet anders. Den Einzelkämpfer gibt es nicht mehr.
Sie haben sich mit den Favoriten der Mädchenmorden befasst, darüber habe ich kurz erwähnt. Jetzt ist das Buch Goldraub erschienen, das ist wohl einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle der Republik, wenn nicht überhaupt weltweit einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle. Dieser Lehrer aus dem Kunsthistorischen Museum damals entwendet. Am Ende stand die Verhaftung des Täters und die Wiedergewinnung des Objektes. Warum haben Sie diesen Fall gewählt? Er war natürlich sehr publizitätsstark, nicht? Aber was macht den Fall so besonders?
Einerseits eben der Diebstahl an sich, so Museumseinbrüche gibt es ganz, ganz selten. Die kann man weltweit an einer Hand abzählen, wenn wirklich bedeutende Kunstwerke gestohlen werden. Die sind am Markt kaum absetzbar. Und wenn man zu so einem Diebstahl hinkommt, fragt man zuerst, wer hat das getan?
Und warum?
Die Antwort ist nicht leicht zu finden. Weil sie haben keinen Marktwert. In dem Fall kam dann noch dazu eine Kunsterpressung. Auch die gibt es selten. Der Täter hat versucht, eben die Versicherung zu erpressen, wollte zuerst 5 Millionen, später 10 Millionen Euro für die Rückgabe. Und das hat den Fall natürlich unheimlich spannend gemacht.
Es ist ja da wahrscheinlich die Psychologie des Täters sehr interessant. Nicht? Sie haben angesprochen, an sich kann man es nicht verkaufen, dieser Täter, aber presst dann. Was trieb ihn sonst noch an? Und war da ein großer Plan dahinter oder hat er einfach eine Chance genutzt, die sich unter Umständen fast spontan ergeben hat?
Ein großer Plan war sicher nicht dahinter, aber schon ein gewisser Planungsaufwand. Der Täter, wie sich später herausstellte, war kein Berufsverbrecher, sondern ein durchaus erfolgreicher Alarmanlagenerzeuger.
Also er kam vom Fach.
Er kam vom Fach und er hat eben
Fach der Verhinderung vom Verbrechen eigentlich.
Ja, aber gerade die sind natürlich die Besten. Ja. Er kannte sofort die Schwachstellen des Sicherheitssystems und hat diese ausgenutzt, in seinen Plan einbezogen. Und es war dann ein Blitzeinbruch. Der hat weniger als eine Minute gedauert und das Alarmsystem hat er gekonnt überlistet. Er ist mit seiner Beute verschwunden und alle haben sich gefragt, wer hat das gemacht?
Klar. Und da sind Sie dann drauf gekommen. Wie sind Sie ihm auf die Schliche gekommen? Und wie lange hat das gedauert?
Das hat 3 Jahre gedauert. Also es hat sich eine Zeit hingezogen. Mhm. Das ist auch der Unterschied zu den Krimis. Die löst man in einer Stunde. In der Wirklichkeit dauert es oft Jahre. Mhm. Und auch in dem Fall, wir hätten ihn nie gefunden, wenn er sich nicht selbst gemeldet hätte.
Ist das typisch für Täter, die vielleicht auch ein wenig aus Eitelkeit handeln, dass sie dann aufmerksam auf sich machen?
Da ist natürlich ein gewisser Spieltrieb dahinter, eine gewisse narzisstische Ader. Mhm. Und er hat dann auch eigentlich den Kontakt zur Polizei gesucht, indem er den Erpresserbrief geschrieben hat. Den hat dann die Versicherung geschrieben. Aber natürlich war ihm auch klar, dass da die Polizei auch mitspielt bei dem Spiel. Mhm. Und er war sehr vorsichtig. Das erste Mal hat er das gemacht, wenige Monate nach dem Diebstahl, hat sofort wieder abgebrochen und dann erst wieder 2005. Mhm. Und da ist es dann ernst geworden.
Und das haben Sie dann über die Schrift, über DNA oder über welche Methoden sind Sie dann auf die Person gekommen?
Der Täter versuchte eben, an das Geld heranzukommen. Da gab es dann so eine Art Schnitzeljagd, hat er abgebrochen und dann hat er einen Fehler gemacht. Und sehr viele Täter scheitern an einem Fehler und sein Fehler war, er wollte seine Wut über die Polizei noch kundmachen und dazu brauchte er eine neue SIM-Karte, weil er alle ausgegeben hatte. Er hat immer mit Handys, mit SIM-Karten kommuniziert und da entstand ein Zufallsvideo. Und über eine Öffentlichkeitsverhandlung kamen wir auf ihn und kurz nach der Ausstellung seines Fotos kam er schon, zwar nicht als Selbststeller, sondern als Beschwerdeführer, aber das hat ihm nur einen geringen Vorsprung verschafft.
Also er hat sich eigentlich selbst verraten?
Er hat sich selbst verraten dadurch.
Braucht man viel Geduld, um Kriminalfälle zu lösen? Weil es klingt ja ein bisschen. 3 Jahre Arbeit an einem Fall.
Man braucht viel Geduld. Der Fall hat 3 Jahre gedauert. Mhm. Bei den Favoriten der Mädchenmorden waren es 10 Jahre. Mhm. Also ein ganz langer Zeitraum. Und da spielen oft Dinge mit rein, die man zu Beginn gar nicht vorhersehen kann, wie neue Entwicklungen in der Kriminaltechnik. Mhm. Also so den einsamen Kommissar, der einen Fall löst mit einem Assistenten, das gibt es heute nicht mehr.
Was hat man aus diesem Salera-Fall gelernt? Ich frage das bewusst auch, weil es ja neulich wiederum einen großen Kunstdiebstahl in Dresden gegeben hat. Verbessert man da die Sicherheit dann? Macht man die Wiederholung einer Tat schwerer? Wie arbeitet die Polizei dann nach Lösung eines Falles auch im Sinne von Prophylaxe mit?
Wenn ein spektakulärer Diebstahl gelingt, stellt sich immer die Frage nach der Sicherheit. Das war auch beim Salera-Fall so. Und es gibt natürlich immer wieder Täter, die Schwachstellen ausnützen können. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber man zieht die Lehren, man verbessert. Aber das hat man in Wien gemacht, in Dresden anscheinend haben die Täter wieder eine andere Schwachstelle gefunden. Ja. Also es kann immer gelingen. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Man kann es den Tätern so schwer wie möglich machen. Und die Polizei arbeitet natürlich da auch mit, die Sicherheit zu verbessern.
Das heißt, Sie würden natürlich jetzt nicht verraten, was zusätzlich an Sicherheit gemacht wurde. Denn da würden wir unter Umständen einen potenziellen Täter wieder aufmerksam machen.
Im Detail nicht, aber man kann natürlich allgemein sagen, dass das Alarmsystem verbessert wurde, die Prozessabläufe und auch die Sicherung des Behältnisses. Also das wurde wesentlich verbessert.
Sie haben die Mädchenmorde in Favoriten angesprochen. Sie haben das Buch Heimweg unter dem Titel Heimweg ein Buch darüber geschrieben. Heimweg lässt uns darauf schließen, dass die Mädchen in der Nacht wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause überfallen wurden, ermordet wurden. Was können Sie uns dazu erzählen?
Das war eben, der erste Fall war 1988, also liegt schon lange zurück. Junge Frau war am Heimweg von der Diskothek und ist da ihrem Mörder in die Hände gefallen. Das war zu einer Zeit, da waren wir noch kriminaltechnisch sehr schlecht ausgerüstet. Es gab noch keine DNA. Ja. Es gab eigentlich keine Kriminaltechnik, die wirklich Hilfestellung geben konnte, keine Kommunikationstechnologie, rein gar nichts. Und in dem Fall war aber Samen gesichert worden. Damals war nur eine Blutgruppenbestimmung möglich. Das hat man aufbewahrt und dann hat sich eben die Kriminaltechnik weiterentwickelt, vor allem durch den Fall Unterweger, den ich später auch hatte. Das war der erste DNA-Fall Österreich.
Und das heißt, das konnte man erst durch die Verbesserung der Kriminaltechnik, konnte man diesen Fall überhaupt aufklären.
Konnte man den Fall aufklären.
Und die Täter konnten sie ja dann,
konnte man haben aufklären. Ja. Bei allen dieser Morde konnte man dann die Täter erst 2000, nachdem sie Treffer in der DNA-Datenbank wurden, die Spuren wurden eingespeist, das war dann natürlich schon eine ganz andere Möglichkeit. Und heute sind die Methoden natürlich noch viel feiner als zu der damaligen Zeit. Da hat es eben 10 Jahre und länger gedauert, bis die Fälle geklärt werden konnten.
Mord ist ja sozusagen die Königsdisziplin für den Kriminalisten. Und es gibt, glaube ich, auch ein Buch von Ihnen, das heißt, es gibt durchaus noch schöne Morde, die spannendsten und skurrilsten Kriminalfälle der letzten 25 Jahre. Das heißt, ein Mord kann auch schön sein.
Das ist natürlich
ein bisschen, sich das ein bisschen das auf den ist, Fall Unterweger, den Sie auch gelöst haben?
Das ist ein wenig ein schräger Titel, aber es gibt so...
Das klingt sehr wienerisch,
Entschuldigung. Aber es ist, eigentlich, das habe ich damals angelehnt, es gibt immer wieder Morde, die, alle Morde sind tragisch. Und, aber es gibt Morde, die sind am nächsten Tag vergessen. Alle Beziehungsmorde, die man heute Femizide nennt, so tragisch die sind. Aber die erleben in den Zeitungen keine 2 Tage.
Ja, ja.
Und dann gibt es die Mordfälle, die gehen in die Kriminalgeschichte.
Die spektakulären,
wo immer berichtet wird, wo oft jahrzehntelang berichtet wird.
Ich meine, Unterweger war ja so ein Fall.
Resozialisierter
Frauenmörder, der dann Autor wird, in der Kunstszene geschätzt. Genau. Wie kamen Sie dem Unterweger auf die Spur? Das war ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Fall
auch in Ihrer Karriere. Das war ein ganz wichtiger Fall. Eigentlich durch 2 Dinge. Mhm. Er hat in den 20 Monaten seiner Freiheit 11 Morde begangen. Also es war schon ganz schön viel.
Das ist ordentlich, ja.
Eine ordentliche Bilanz. Mhm. Und wir kamen auf ihn durch den Hinweis eines pensionierten Salzburger Kriminalbeamten, der auch einen ähnlichen Mordfall behandelte, wo er Unterwege für den Täter hielt, ihn aber nie überführen konnte. Der gab uns einen Hinweis. Und nahezu zeitgleich kam Jack Unterweger als Reporter des ORF ins Sicherheitsbüro und interviewte meinen Chef oder Ofer Edelbacher und fragte ihn, welche Beweise gibt es jetzt für diese Mordfälle? Hat die Polizei schon eine Spur vom Täter? Und dann ging er ins Gericht.
Eine unglaubliche Geschichte. Also er hat selbst recherchiert
bei der Polizei.
Auf Auftrag sogar.
Ja. Dann ging er ins Strichgebiet, fragte Kolleginnen der Opfer, ob sie jetzt Angst haben, weil ihre Freundin verschwunden ist. Und das wurde dann gesendet in eine Reportage. Und das war eigentlich der erste Angelpunkt, um Unterweger zu überführen. Aber auch das hat lang gedauert. Also insgesamt haben wir da auch 2 Jahre ermittelt, bis es dann zum Prozess kam.
Und da auch über DNA-Analysen?
Letztendlich auch über eine DNA. In einem Fall hatten wir DNA, sonst hatten wir noch Faserspuren und eben eine sehr, sehr dichte Indizienkette.
Aber auch hier ein Täter, der auf sich selbst wieder aufmerksam machte.
Auch er hat auf sich aufmerksam gemacht.
Darf ich Sie fragen, aus welcher Familie Sie kommen? Hat da Recht und Ordnung eine Rolle gespielt? Und ab wann ist dieser Wunsch erwachsen, Sie haben ja Jura studiert, Polizist zu werden? Oder Kriminalpolizist zu werden?
Also ich bin im Land aufgewachsen. Mhm. Mein Vater war Eisenbahner. Und in einem ganz einem kleinen Dorf und ich bin da immer sehr lange mit der Bahn gefahren ins Gymnasium und da habe ich Kriminalberichte gelesen. Da ist irgendwo im Hinterkopf der Wunsch entstanden, auch so ein Kriminalkommissar zu werden. Das ist dann wieder verschwunden und nach dem Jusstudium habe ich begonnen, die Rechtspraxis, wollte eigentlich Richter werden, kam aber dann ans Bezirksgericht für Handelssachen, das war sehr fad. Und die Polizei hat damals Juristen gesucht, ich habe das genützt und bin dann eben sehr schnell zur Kriminalpolizei gekommen und konnte meinen Berufswunsch erfüllen.
Was macht einen guten Kriminalisten aus? Was braucht man da für Charaktereigenschaften? Geduld haben wir schon genannt.
Geduld braucht man, dann rasche Entschlossenheit. Ja. Man darf nicht lange warten, man kann den fruchtbaren Augenblick versäumen. Mhm. Man braucht gute Menschenkenntnis, man braucht Ausdauer, Einsatzwillen und man muss Freude haben mit der Tätigkeit.
Mhm. Das haben Sie gehabt.
Das habe ich gehabt, ja.
Wenn Sie an den Beginn Ihrer Karriere zurückschauen, wie waren die ersten Jahre bei der Polizei? War das so, gab es da Ausbildung auch oder war das Learning by Doing?
Es gab wenig Ausbildung und mehr Learning by Doing.
Also, das heißt, Sie sind ein Praktiker.
Ein Praktiker. Sinn, ja. Ich habe ja später dann verschiedene Ausbildungen gemacht, auch an der FBI-Akademie in Quantico, an der Deutschen Führungsakademie in Hildrup. Mhm. Aber die ersten Jahre war die Ausbildung eigentlich sehr bescheiden und Learning by Doing war im Vordergrund.
Mhm. Wer geht zur Polizei? Gibt es da bestimmte Charaktereigenschaften und was prüft man dann auch in Bezug auf die Personen, die zur Polizei gehen? Heute sind es ja auch viele Frauen, die zur Polizei gehen, weil einerseits vielleicht, wenn man jetzt an den Job des Polizisten denkt, er muss ja auch Gewalt anwenden, andererseits sollte er auch Gewalt vermeiden. Nach welchen Kriterien sucht man da aus?
Das hat sich sehr verändert. Mhm. In meiner Anfangszeit waren es fast oder überhaupt nur Männer. Und das waren eben oft Burschen vom Land, die eine Handwerkslehre hatten, einige Zeit im Berufsleben standen und dann sich bei der Polizei bewarben, den Test machen und Polizist wurden. Die Führungsschicht war damals fast nur Juristen. Mhm. Also es gab damals über 200 Polizeijuristen in Wien. Das hat in Österreich eine lange Tradition schon von der Ersten Republik her. Mhm. Heute hat sich das ganz verändert. Heute gibt es kaum mehr den gestandenen Handwerker, der Berufsausbildung hat, sondern es gibt fast nur mehr Maturanten. Auch viele Akademiker mit verschiedensten Studienrichtungen und auch der Frauenanteil ist schon entsprechend hoch. Und das Eintrittsalter ist auch jünger geworden. Also die meisten treten schon knapp nach der Matur ein. Also die
Und die Ausbildung ist wahrscheinlich auch wesentlich stärker
geworden. Die Ausbildung ist, anders geworden und die Weiterbildung erfolgt eben an Fachhochschulen in der Neustadt. Also es gibt nicht mehr die Quereinsteiger, sondern die Weiterbildung erfolgt in der Organisation. Und auch die Anforderungen natürlich sind anders geworden.
Was macht es aus einem, wenn man immer mit Verbrechen zu tun hat? Man ist ja eigentlich permanent mit dem Bösen beschäftigt. Verändert das den Blick auf die Welt? Da wird man da härter? Oder ganz im Gegenteil, entwickelt man fast mehr Empathie? Nicht nur für die Opfer, vielleicht auch für die Täter. Ich sage es deswegen, weil ich kann mich an Sendungen erinnern, wo Pepi Taschner, glaube ich, eine Wiener bekannte Wiener Gangster-Gaunerfigur mit dem Hofrat Schreiner, dem ehemaligen Chef des Gefängnisses Stein, diskutiert hat. Und die waren sehr vertraut miteinander. Ich glaube, sogar per Du fast. Mhm. Was macht das aus einem, wenn man so viel mit diesem Bösen zu tun hat und auch mit Tätern?
Na, man kommt einmal zunächst zum Tatort. Mhm. Und hier erlebt man etwas, was der Täter angerichtet hat. Das ist Grauen, Entsetzen. Ja. Und das sind schlimme Bilder. Ja. Und dann, wenn man den Täter ermittelt hat, dann sieht man auch die Täterseite. Ja. Und man ist dann auch sehr nah mit dem Täter. Mhm. Manchmal kann man es verstehen, was der Täter gemacht hat, auch wenn man es nicht verzeihen kann. Mhm. In anderen Fällen ist das natürlich nicht möglich.
Aber man sieht die Welt nicht insgesamt dann als böse an.
Nein, man sieht die Welt nicht insgesamt als böse an. Ja. Man fürchtet sich auch nicht mehr vor dem Bösen. Mhm. Aber man bekommt eben tiefere Einblicke in menschliche Abgründe als der Durchschnittsmensch.
Wenn Sie den Beginn Ihrer Tätigkeit sich ansehen und den Zeitpunkt, als Sie von der Polizei weggingen, was hat sich in diesen Jahren fundamental eigentlich in der Arbeit des Kriminalisten verändert? Sie haben es schon angesprochen, natürlich DNA-Analysen und diese Dinge, aber ja, hat sich das Verbrechen auch verändert? Sind die Täterprofile andere?
Ja, es hat sich alles verändert. Ja? Es war nicht immer alles besser. Mhm. Wie ich Leiter der Mordkommission war, beispielsweise in Wien, gab es im Jahr 40 bis 50 vollendete Tötungsdelikte, also Morde. Mhm. Heute sind es weniger als 20. Obwohl man glaubt,
das heißt, das Bild, das in den Medien entsteht, ist, Verbrechen nimmt zu, ist eigentlich falsch.
Es verändert sich. Ja? Es nehmen gewisse Dinge zu und jede Zeit hat ihre eigenen Verbrechen.
Was würden Sie sagen, welches Verbrechen charakterisiert unsere Zeit jetzt?
Unsere Zeit charakterisiert einmal die Internetkriminalität, die gab es damals noch nicht. Mhm. Und dann natürlich auch Straßen- und Jugendkriminalität im öffentlichen Raum. Das nimmt natürlich auch zu. Das hat natürlich auch zu tun mit Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. Ja. Zum Beispiel Ende der 80er Jahre, nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, hatten wir die Diebstahlskriminalität durch Ungarn und Polen. Klar. Das ist völlig wieder verschwunden. Dafür haben wir jetzt wieder andere Formen von Kriminalität. Jede Zeit hat ihre eigene Kriminalität. Und die Möglichkeiten der Polizei haben sich natürlich verbessert. Mhm. Andererseits ist natürlich auch die Kriminalität internationaler geworden. Es ist immer halt ein Wechselspiel, wer gerade vorne ist.
Ist es heute, könnte man sagen, ist schwerer geworden, ein Verbrechen zu begehen, weil die Aufklärungsmethoden so sich verbessert haben? Oder hinkt das Verbrechen eigentlich nicht hinterher, sondern lässt sich auch immer wieder was Neues einfallen?
Nein, es ist schon schwerer geworden, weil wir heute mehr Spuren hinterlassen. Ja. Allein die digitalen Spuren, was die Handys alles hergeben. Man kann Bewegungsabläufe, Kontakte rekonstruieren. Mhm. Früher, wenn man Adressbuch gefunden haben am Nachkastel, war das schon was. Das waren alle Daten, die wir hatten. Heute natürlich gibt die Datenlage ganz andere Möglichkeiten her und natürlich auch die DNA, wie wir schon erwähnt haben.
Klar. Mhm. Bei allen Ihren Erfolgen gab es auch einen Karriereknick, die sogenannte Sauna-Affäre. Sie wurden dann voll rehabilitiert, Sie haben auch die Prozesse dann gewonnen und sind dann wieder zurückgekehrt in den Polizeidienst. Können Sie kurz sagen, was war da und wie war das für Sie, nach all diesen Erfolgen dann plötzlich so eine im Grunde Niederlage zu erleiden? Wie haben Sie das auch verkraftet?
Ja, das war kurz zusammengefasst Erfolge der Polizeireformen und ab 2003.
Ja.
Und dann natürlich gab es persönliche Befindlichkeiten, Konflikte, also Intrigen. Und 2006 ist das Ganze dann eben explodiert. Mhm. Ich wurde vom Dienst suspendiert und wegen Amtsmissbrauch angeklagt. Das war natürlich ein fürchterlicher Absturz.
Klar.
Damals gab es noch nicht die vielen Fälle der Politiker. Ja. Ich war so ziemlich der Einzelfall.
Also so ein Vorreiter.
Vorreiter. Und alle Zeitungen waren voll, alle Nachrichtensendungen. Und das war für die Familie und für mich natürlich furchtbar.
Warum hieß das Sauna-Affäre?
Weil,
was hat das mit Sauna zu tun?
Weil da mir unterstellt wurde, eine Affäre in einer Rotlichtsauna verraten zu haben.
Das ist wahrscheinlich, dieses Rotlichtmilieu ist an sich gefährlich.
Das ist an
für
sich,
die Polizei
das ist an
und die
sich immer gefährlich, aber es geben sich immer wieder Berührungspunkte.
Ja. Ja.
Und das war natürlich fürchterlich. Und dann auf der Anklagebank zu sitzen, war natürlich nicht einfach. Und das Ganze hat 3 Jahre gedauert.
Aber Sie wurden voll rehabilitiert und sind in den Polizeidienst zurückgekehrt, haben aber in der Zeit für Magna gearbeitet, großes Unternehmen. Sie waren Global Security Manager des Magna-Konzerns. Sind Sie dann doch gerne wieder zurück zur Polizei gegangen? Hat Sie diese quasi privatpolizeiliche Rolle, die Sie da gespielt haben, nicht so befriedigt?
Na, es hat mir sehr gut gefallen. Das war eine völlig andere Erfahrung, mit einem jungen Team zu arbeiten. Ich war da in ganz Europa unterwegs, in Russland, in China. Aber wie sich die Möglichkeit ergab, zur Polizei zurückzugehen, das war doch meine Berufung. Ja. Ich hätte nicht jeden Posten angenommen, aber im Bundeskriminalamt die Stelle hier mit Leitung der organisierten Kriminalität, das war natürlich noch viel spannender als Betriebskriminalität.
Welche Rolle spielt organisierte Kriminalität in Österreich? Weil wenn man das hört, denkt man so an unterschiedlichste Mafia-Strukturen von der italienischen bis zur russischen Mafia, denkt eigentlich eher an New York und große Großstädte. Und in Wien hat man das Gefühl, das kommt hier eigentlich nicht vor. Täusche ich mich da?
Ganz so ist es nicht, aber die organisierte Kriminalität sieht man nicht so.
Ja.
Aber sie ist natürlich auch in verschiedenen Bereichen tätig, weniger die italienische Mafia, ja. Die hat zwar auch Lokale, aber ist hier
sehr in Deutschland
aktiv, weniger aktiv als in Deutschland. Dafür aber die Balkanmafia, also wir haben sehr vernetzte jugoslawische Tätergruppierungen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Da gab es in der Innenstadt beim Fiegl Müller vor ein Jahr oder so einen Mord, wenn Sie sich erinnern.
Und das sind
also typische. Nur so tut das nach außen in Erscheinung, aber im Untergrund tut sich natürlich da einiges. Dann die Drogenkriminalität, die Schlepperkriminalität,
das ist alles sind
Fehler organisierter Kriminalität.
Gibt es auch so Erpressung von Restaurants, die Gebühren zahlen müssen, damit man sie in Ruhe lässt?
Schutzgelderpressungen gibt es auch immer wieder, aber das ist eher eine niedrige Form der organisierten Kriminalität.
Wie hat sich die sozusagen typisch Wiener Kriminalität verändert? Ja, ich denke so an diese Rotlichtbarone, die es gegeben hat. Hat es da auch massive Veränderungen gegeben, wenn Sie an Ihre Anfangszeit denken?
Sicher. Man kann es zusammenfassen. Ja. Es gibt mehr keine Wiener Einbrecher und es gibt mehr keine Wiener Prostituierten. Das ist alles jetzt in ausländischer Hand. Mhm. Die Wiener haben sich weiterentwickelt, sind für diese Geschäftsfelder nicht mehr zu haben. Also es gibt kaum mehr einen Wiener Einbrecher und auch die Prostitution wird von ausländischen Frauen betrieben, da gibt es auch keine Wiener mehr. Und zu meiner Zeit war das noch alles in Wiener Hand.
Welche Rolle spielt Armut eigentlich in Bezug auf Kriminalität? Ist das ein wesentlicher Faktor?
Würde ich nicht sagen. Mhm. Also die Leute, die wirklich arm sind, und die kommen eigentlich in der qualifizierten Kriminalität nicht vor. Die begehen vielleicht Gelegenheitsdiebstähle, kleine Sachen, aber ansonsten ist Kriminalität eben eine Sache von Gier und auch Gewinnmaximierung. Mhm. Ein Leben zu leben auf hohem Niveau, ohne entsprechende Leistungen zu erbringen.
Welche Rolle spielt die Migration in Bezug auf die Kriminalität heute? Die wird ja sehr stark auch durch Rechtspopulisten sozusagen als Quelle von Kriminalität betont. Ist das richtig oder ist es zum Teil auch falsch?
Die Wahrheit liegt zwischen den Polen, nicht ganz exakt in der Mitte. Mhm. Es gibt gewisse Formen der Migrationskriminalität, wobei für verschiedene Formen der organisierten Kriminalität die Migrationskriminalität noch keine Rolle spielt. Ja. Mhm.
Kriminalität spielt sich ja sehr häufig in der Familie ab. Ist die Familie sozusagen der gefährlichste Ort, nämlich was die Wahrscheinlichkeit, einem Mord zum Opfer zu fallen, angeht?
Ich würde nicht sagen, Kriminalität spielt sich in der Familie ab, aber Beziehungskonflikte in der Familie, das sind die gefährlichsten Konstellationen und die meisten Morde sind irgendwo im Familienkreis.
So wie die meisten Unfälle zu Hause
passieren. Ja, also das passiert daheim und da ist eigentlich die Familie das gefährlichste Umfeld, beziehungsweise der Partner, der Ex-Partner ist da der Täter, der dafür in Betracht kommt.
Das sind aber wahrscheinlich die Fälle, die auch am leichtesten aufklärbar sind, nicht?
Die sind meist von Anfang an schon bekannt. Also da gibt es keine schwierige Aufklärungsarbeit zu leisten. Mhm.
Wie ist das Verhältnis der Kriminalität, was die Täter angeht, zwischen Mann und Frau? Männer werden ja wesentlich häufiger straffällig als Frauen. Ist das richtig?
Ja. Also der überwiegende Teil der Täter sind Männer. Ich glaube, es sind fast 90%. Nur 10%.
Und worauf führen Sie das zurück?
Da ist die
Emanzipation. Biologie oder Sozialisation?
Die Frauen
die Emanzipation
haben weniger kriminelle Energien als die Männer. Es gibt ganz wenige Frauen mit massiven kriminellen Energien in der Kriminalgeschichte, die gab es immer wieder, die große Verbrechen auch begangen haben, aber das ist die absolute Ausnahme.
Morden Frauen anders?
Man hat immer gesagt, Frauen morden eher mit Gift, aber Giftmorde gibt es so wenige, dass es heute dazu keine gesicherten Erkenntnisse gibt.
Gibt es vielleicht provokant gefragt, geborene Opfer. Wer wird Opfer?
Opfer kann jeder werden, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Aber es gibt natürlich gewisse Typen, die geradezu Verbrechen anziehen.
Ja.
Das gibt es eben auch, wenn man sich mit gewissen Leuten einlässt. Oder
im Milieus verschämt.
Im Milieus einlässt oder Frauen, die immer wieder auf die falschen Partner reinfallen. Beziehungsweise, wenn man zu ängstlich erscheint, wenn man einen Eindruck macht, man ist leicht verwundbar, man wird ein leichtes Opfer. Da kann man auch auf der Straße leichter zum Opfer werden, als wenn jemand resolut auftritt, bestimmt auftritt.
Wenn man Verbrechen bekämpft, da liegt man da gelegentlich auch der Faszination für das Verbrechen, für den Verbrecher.
Eigentlich nicht, weil man sieht, dass eigentlich langfristig der Verbrecher nie gewinnt. Also wenn man die Lebensbilanz von Verbrechern sich anschaut, auch wenn es kurze Zeit zu viel Geld kommen, sich einiges leisten, die Lebensbilanz sieht meist nicht rosig aus.
Das heißt, Sie haben nie persönlich einen Verbrecher oder eine Verbrecherin in einer gewissen Weise für die Raffinesse oder die Klugheit, indem er das Verbrechen begangen hat, bewundert?
Nein, nicht wirklich. Weil alle, die gekannt haben, wurden gefasst.
Gut. Bringen härtere Gesetze. Bringt, was Giuliani in New York gemacht hat, in der Zeit, als er Bürgermeister war, No Tolerance. Bringt das etwas in der Bekämpfung der Kriminalität?
Also strengere Strafdrohungen bringen nicht wirklich was, weil sie sind ohnehin streng genug.
Ja.
Wichtig ist, dass Verbrechen rasch geklärt werden. Und da ist natürlich wichtig, konsequentes Einschreiten der Polizei. Wenn man das mit Null-Toleranz bezeichnet, dann ist das richtig. Also man muss schon bei kleinen Dingen einschreiten, man darf nicht über hinwegsehen, sonst verliert man dann die Kontrolle.
Da gibt es ja auch immer wieder die Kritik an dem, was man Profiling nennt. Dass es eben Personen gibt, die von Aussehen her, von ihrer Art bis zur Bewegung hin, ihrem Aufenthaltsort, eher auf ein Delikt schließen lassen als andere. Also die alte Dame, die mit dem Rollator durch den Park geht, wird man wahrscheinlich nicht kontrollieren in Bezug auf Drogenhandel, aber vielleicht einen jungen Mann, der sich lange dort aufhält, unter Umständen migrantisch aussieht, wird man eher kontrollieren. Ist das ein Problem, dieses Profiling, auch in Bezug auf Vorwürfe wie Rassismus?
Nein, ich sehe das überhaupt nicht als Rassismus, aber die Polizei hat begrenzte Ressourcen. Und die wird nicht, wenn Gleichbehandlung, alte Frau kontrollieren, wenn die Täterbeschreibung als jung und männlich lautet.
Also das ergibt sich aus der Sache. Gibt es einen Fall, den Sie am liebsten nicht gehabt hätten, wenn Sie rückwirkend die Fälle Revue passieren lassen? Die Fälle, die Sie ja gern hatten, haben Sie auch in Büchern behandelt,
ja,
die spannend waren. Aber gibt es etwas, was sehr unangenehm war und was denken, auf das hätte ich verzichten können?
Es gibt immer Fälle, die unangenehm sind. Und ich hatte auch Fälle, die extrem unangenehm waren.
Können Sie da Beispiele nennen?
Ich hatte einmal gegen zwei Richter ermittelt, wegen Amtsmissbrauch.
Ja.
Das war ein sehr unangenehmer Fall. Und es gab auch andere Fälle, wo man...
Entschuldigung, unangenehm, weil es Kollegen waren aus demselben akademischen Milieu und unangenehm, weil sich die sehr subtil zu wehren wussten?
In beiden Richtungen.
Ja.
Einerseits, weil man sich auch persönlich kannte und weil auch die Ermittlungen sehr, sehr unangenehm waren. Sowas macht man natürlich nicht sehr gern. Es gibt natürlich auch Mordfälle, wo man scheitert, die man gern klären möchte, aber man...
Ein unaufgeklärter Mord.
Ich erinnere mich sehr gut da an eine Verkäuferin in einem Geschäft in der Favoritenstraße, am 24. Oktober, am Heiligen Abend, wurden wir da zum Tatort gerufen. Wir waren schon daheim. Sie wurde am Abend erstochen, im Geschäft gefunden, eine junge Mutter. Das kleine Kind war daheim bei der Großmutter. Wir wollten das unbedingt klären. Mhm. Es ist uns bis heute nicht gelungen.
Mhm. Wie gehen Sie an einen Fall heran? Also ein Mord geschieht. Sie kommen wahrscheinlich zum Tatort, werden zum Tatort gerufen. Wie kann man sich jetzt sozusagen die Genese Ihrer Arbeit, wie kann man sich das vorstellen? Wie beginnt die Ermittlung und wie schreitet sie dann fort? Was macht man da?
Ja, wenn man jetzt von Morden, spektakulären Verbrechen ausgeht, dann passieren die mal meist zur Unzeit. Also in der Nacht, am Wochenende, selten während der Amtsstunden.
Und da, also wenn man eigentlich frei hat.
Wenn man frei hat, ja. Und da schreitet zunächst einmal der Journaldienst ein, der rund um die Uhr besetzt ist, macht die ersten Schritte und verständigt dann eben eine Ermittlungsgruppe, die in Bereitschaft ist, und den Chef, der auch immer in Bereitschaft ist. Mhm. Und dann begibt man sich meist von zu Hause aus am Tatort.
Dann, das heißt, Sie werden dann doch gerufen, auch wenn Sie frei haben?
Ja, wird mal angerufen und dann begibt man sich dann.
Und da kommt die Spurensicherung, nehme ich mal an.
Die Spurensicherung kommt, der Tatortgruppe, Ermittlungsgruppe kommt zum Tatort. Und das Wichtigste ist natürlich mal die Spurensicherung. Und, bevor der Tatort zertreten wird, ist immer die Spurensicherung dran, wird alles fotografiert, wird alles dokumentiert. Dann kommt auch noch der Gerichtsmediziner bei einer Leiche vor Ort, der macht auch schon die ersten Befunderhebungen am Tatort. Das ist auch wichtig für seine späteren Befundungen. Und die Ermittlungsgruppe beginnt dann eben mit den Ermittlungen. Da ist wichtig, das Opfer mal zu identifizieren, sein Umfeld zu erheben. Meist liegt ja der Täter sehr nahe im Umfeld des Opfers.
Also es ist immer der erste Schluss ist, das muss jemand sein, den das Opfer gekannt hat.
Es also muss so jemand sein, also selten wird, gibt es Zufallsopfer, die sie nicht gekannt haben. Und da sind eben die Umfeldermittlungen immer das Wichtigste. Und das kann sich dann kann schnell gehen. Man hat den Täter innerhalb der ersten Stunden oder 48 Stunden und es kann sich Jahre hinziehen. Das hängt dann ganz von der Konstellation des Falles ab, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Also bei den Favoriten am Morden Jahre.
Jahrelang, ja.
Und andere Fälle wahrscheinlich noch am selben Tag.
Am selben Tag sind mal geklärt, wenn man draufkommt eben auf ein Motiv. Wichtig ist auch immer, das Motiv zu erforschen. Mhm. Und man scheitert dann meist dann, wenn man das Motiv nicht ermitteln kann.
Also ganz schwierig muss es dann wohl sein, einen Auftragskiller zu ermitteln, der ja keinen Bezug zum Opfer hat.
Ja, aber da gibt es auch dann wieder ein Motiv, weil den beauftragt ja auch niemand, der Motiv hat. Mhm. Aber es gibt eben Motivbündel. Ja. Meist ist es so, Kriminelle oder große Arschlöcher, die viele Feinde haben und wo in jeder Ritze ein Feind steckt. Also persönliche Motive, wirtschaftliche Motive, Beziehungsprobleme, da ist es dann natürlich sehr, sehr schwer, auf die richtige Spur zu kommen und da kommt man dann oft in die falsche Richtung.
Das sind aber auch spannende Fälle.
Das sind spannende Fälle, aber man kann sich auch verrennen, man kann völlig in die falsche Richtung kommen und dann natürlich noch die spurenarmen Delikte, wo es kaum eine biologische Spur gibt, wo Sachbeweise fehlen. Und wo die Ermittlungen ins Leere führen.
Hat es einen Fall gegeben, wo Sie sicher waren, dass eine Person, mit der Sie sich vorher schon beschäftigt haben, recherchiert haben, dass die der Täter war, und dann mussten Sie eingestehen, nein, eigentlich war es ein anderer?
Ja, auch das gab es schon, dass man sich verrannt hat, dass man dann später auf eine andere Lösung gekommen ist. Manches sieht am Anfang recht einfach aus, man glaubt, man ist in der richtigen Richtung, aber dann merkt man, es gibt doch noch andere Möglichkeiten.
Sie schreiben ja an einem neuen Buch. Da geht es, glaube ich, um die Polizei in der Zwischenkriegszeit. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen und wann wird das Buch rauskommen?
Ja, da geht es um die Berggasse 41, wo ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Das war das Sicherheitsbüro bis 1938. Mhm. Dann durch den Anschluss wurde es zur Kriminalpolizei Leitstelle Wien. und 1945 wieder zum Sicherheitsbüro. Und in den Räumen, wo ich auch gearbeitet habe, waren meine Amtsvorvorgänger. Mhm. Und mich interessieren da vor allem die Schicksale dieser Menschen, die damals Kriminalität zu bekämpfen hatten. Wie ist denen bei den Umbrüchen ergangen? Mhm. 38, 45, wer wurde im Nationalsozialismus zum Täter, wer wurde zum Opfer, wer hat sich anständig verhalten, wer nicht? Da habe ich viel in Archiven recherchiert und ich hoffe, das Buch noch im Herbst herausgeben zu können.
Ja, das klingt sehr spannend. Gibt es da einen besonders spektakulären Fall, der auch vorkommt in diesem Buch? Vielleicht aus der Kriminalgeschichte?
Ich habe auch Kriminalfälle hineinverpackt. Mir geht es aber mehr um die Kurzbiografien der Menschen. Und da gibt es auch sehr interessante Fälle. Ja. Zum Beispiel von einem, der wurde 1938 Wiener Polizeipräsident und vorher war ein Stein in Haft, weil er in den Juliputsch verwickelt war.
Das passt zum Nationalsozialismus. Verbrecher steigen auf. Herr Geiger, herzlichen Dank für das Gespräch. Wann kommt das Buch heraus? Vielleicht kann man das noch...
Im Herbst, wir haben noch keine Erscheinungsdatum.
Titel haben Sie auch noch.
Titel habe ich schon, oder? Ja. Berggasse 41, die Wiener Kripo im Nationalsozialismus.
Herr Geiger, danke schön fürs Gespräch. Bitte. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören.